Wir haben aber als Unternehmen den Vorteil, dass wir klein sind. Wir sind in der Reifenindustrie ein kleiner Spieler, ein agiler Spieler, ein innovativer Spieler und wir sind italienisch. Ja. Das heißt eine ganze Menge.
Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Automotive Insights Podcasts. Wir, beziehungsweise ich, melde mich heute aus dem Odenwald, genauer gesagt aus Breuberg, aus dem örtlichen Pirelli-Werk. Und ich werde mich heute ein bisschen mit dem Herrn Wolfgang Meyer unterhalten. Hallo, Herr Meyer.
Hallo, wunderschönen guten Morgen.
Ja, bevor wir vielleicht gleich ein bisschen über den Standort, über Pirelli, das Werk hier in Breuberg sprechen, würde ich Sie einfach mal kurz bitten, 2, 3 Sätze zu sich zu sagen. Sie sind ja schon lange im Pirelli-Konzern. Einfach vielleicht so ein bisschen zu Ihrer Historie, wie Sie in die Position gekommen sind, die Sie jetzt haben und was da so Ihre wesentliche Aufgabe ist vielleicht zum Einstieg.
Also lange ist immer relativ. Ich bin seit 30 Jahren bei der Pirelli. 30 Jahre hört sich als nach einer langen Zeit an, aber ich kann Ihnen sagen, 30 Jahre waren eher kurzweilig. Ja, auf meiner beruflichen Reise mit Pirelli war ich in vielen Ländern unterwegs. Ich habe alle Produktionsstandorte gesehen, habe natürlich hier in Deutschland angefangen, im Einkauf. Wie kam ich zu der Pirelli? Ich habe mir während des Studiums ein Motorrad gekauft, weil Motorrad einer meiner Passionen ist, Motorradfahren, das in den Pirelli-Farben lackiert war, mit einem 50 cm langen Pirelli-Aufkleber. Und ich dachte nach meinem Studium, genau da willst du hin. Und somit habe ich mich hier im Odenwald auch für den Einkauf beworben, habe meine Diplomarbeit gemacht, bin dann über den Einkauf in das Personalthema, in die Produktionsthemen gegangen, in verschiedenen europäischen Ländern, war 10 Jahre im Headquarter. Und bin jetzt hier wieder nach Hause gekommen, in den Odenwald und bin der CEO hier für Deutschland.
Ja, dann als CEO für Deutschland fällt natürlich auch der Standort hier in Breuberg ganz offensichtlich in Ihr Zuständigkeitsgebiet. Vielleicht blicken wir jetzt nochmal zum Anfang kurz auf die Historie des Standorts. Seit wann produziert Pirelli denn hier in Breuberg Reifen?
Wir produzieren hier Reifen seit 121 Jahren. Ein Unternehmer, der Herr Veit, hat hier im Odenwald die Wasserkraft genutzt, um einen Industriestandort aufzubauen. Und seit 60 Jahren ist Pirelli hier am Standort mit uns aktiv.
Sehr schön. Das heißt, wir haben hier einen sehr alten, einen sehr traditionsreichen Standort. Gleichzeitig aber, wenn meine Vorrecherche da richtig war, auch einer der größten Standorte im Pirelli-Produktionsnetzwerk. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu sagen. Wie gliedert sich denn der Standort Breuberg in das Pirelli-Produktionsnetzwerk ein?
Also Größe ist sicher nicht das entscheidende Kriterium, es sind die Produkte, die man in seinem Produktionsportfolio hat. Wir haben hier am Standort auch ein Entwicklungszentrum mit 250 Ingenieuren, die sich für die deutsche Automobilindustrie oder für die deutsche Erstausrüstung Reifen entwickeln. Wir machen nicht nur Pkw-Reifen hier, sondern wir machen hier auch Motorradreifen in der Kombination. Gibt es das nicht so häufig im Pirelli-Konzern und aufgrund der Wichtigkeit der deutschen Automobilindustrie können wir sicher eindeutig sagen, dass dieser Standort hier einer der wichtigsten des Pirelli-Konzerns ist.
Dann haben wir uns ja auf jeden Fall einen guten Standort rausgesucht hier, um den Podcast aufzuzeichnen. Sie haben gerade die Entwicklungsmöglichkeiten hier angesprochen. Können Sie da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, wie das auch im Zusammenspiel beispielsweise mit der Zentrale in Mailand, mit den sonstigen Entwicklungszentren von Pirelli ist, auch mit den anderen Produktionswerken, die es noch in Europa gibt?
Europa hat Werke in Rumänien, in Italien, in England und hier in Deutschland. Innerhalb des Pirelli-Konzerns ist unabhängig von einer Organisationsstruktur immer das Motto der Integration, des Miteinander und des nach vorne Treibens der Technologie, der Innovation. Wir haben hier am Standort seit 6 Monaten ein Virtual Development Center, das eine Basis ist der Entwicklung virtueller Reifen. Da wird die Reise in der Zukunft hingehen. Reifen zu bauen, die nicht im Trial-and-Error-Verfahren entwickelt werden, sondern auf virtueller Basis zusammen mit einem virtuellen Automobilmodell, zusammen mit der Erstausrüstung entwickelt werden. Ein Simulator gibt es hier bei uns, es gibt einen in Italien Und wir finden auch einen in China.
Ja, das Virtual Development Center ist natürlich ein Punkt, auf den wir nachher auch noch kurz eingehen wollen. Lassen Sie uns nochmal hier dann beim Standort bleiben. Sie haben die Entwicklung hier angesprochen und natürlich werden hier auch Reifen produziert. Reifen, die in Deutschland produziert werden, beziehungsweise die dann theoretisch natürlich das Label Made in Germany hätten. Made in Germany war ja jahrelang ein sehr auch Marketing- und werbestarkes Prädikat, was man seinen Produkten geben könnte. Würden Sie sagen, dass das heute noch eine Rolle spielt? Ist das für Pirelli entscheidend, sagen zu können, Sie produzieren in Deutschland oder nicht so richtig?
Wir sind stolz drauf, dass wir hier in Deutschland produzieren. Natürlich steht auf unseren Reifen auch Made in Germany, nicht in dieser ausgesprochenen Form, aber in einem Kürzel wird der Experte erkennen, wo dieser Reifen hergestellt ist. Technologisch sind unsere Reifen im Prestige, Premium-Prestige-Bereich angesiegelt. Wie die meisten unserer Fabriken, wir haben Standardprozesse in allen Fabriken laufen. Was macht uns aus? Uns macht unsere extreme Stellung zum Thema Prestige, die Nähe zu der Entwicklung, die Nähe zu der Automobilindustrie aus und auch die Historie des Standorts.
Das heißt, das war jetzt quasi auch nochmal so der Kern von Pirelli in Breuberg hier. Dann gehen wir doch tatsächlich nochmal auf den Punkt Stolz ein, den Sie ja ein bisschen genannt haben, dass Sie sagen, Sie sind stolz, dass Sie als Pirelli hier in Deutschland am Standort Breuberg produzieren. Ist der Stolz vielleicht nochmal ungleich größer, wenn man sieht, insgesamt hat die Reifenindustrie in Deutschland ja sich in den letzten Monaten in Teilen eher negativ entwickelt, dass Standorte geschlossen werden oder es zumindest angekündigt wurde, dass es dann nochmal ein Punkt ist, dass man sagen kann, wir freuen uns auch Mitarbeitern gegenüber sagen zu können, wir sind hier, wir bekennen uns auch mit dem Investment in das Virtual Development Center zu dem Standort.
Der Stolz kommt sicher aufgrund der langen Historie und dem positiven Ausblick in die Zukunft, den wir uns selbst durch die gesamte Leistungsfähigkeit, Innovation, die wir hier nach vorne tragen, geben. Das Commitment, das unsere Mutter in Mailand, das Headquarter uns gibt, in Deutschland weiter zu produzieren, uns als zukunftssicher bezeichnet, was nicht selbstverständlich ist, sondern das kommt aus der Leistungsfähigkeit, die wir mit unseren trainierten Mitarbeitern herstellen, mit der kontinuierlichen Innovation und der Investition, die wir am Standort haben. Das in Kombination macht uns natürlich sehr stolz. Und wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Stärken. Ja, wir schauen nicht, was machen andere mit der Reifenindustrie in Deutschland. Wir konzentrieren uns sehr stark auf unser eigenes, auf unsere eigene Zukunftsvision.
Vielleicht noch eine Frage zum Standort, bevor wir uns da vielleicht so ein bisschen davon lösen. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen. Ein Begriff, den ich letzte Woche irgendwann im Radio gehört habe, der Standortpatriotismus. Ich glaube, da ging es vor allen Dingen darum, dass sich Politiker dazu geäußert haben, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft künftig nicht mehr von einem deutschen Unternehmen ausgerüstet wird. Und sie würden sich da mehr Standortpatriotismus wünschen. Ich weiß nicht mehr genau, von welcher Partei der Politiker war, der sich dahingehend geäußert hat. Gibt es für Sie eine Art Standortpatriotismus, wenn man auch überlegt, dass die Marke Metzeler als deutsche Marke ja hier auch produziert? Oder ist das eigentlich ein eher luftloser Begriff und man guckt einfach, ist ein Standort wirtschaftlich rentabel? Rentiert er sich? Erreichen wir damit die Ziele, die wir ganz klar haben?
Wenn Sie nach innen in unser Unternehmen schauen, finden Sie ganz viel Standortpatriotismus. Ja, unsere Mitarbeiter sind im Schnitt hier bei uns über 25 Jahre mit uns verbunden. Wir haben Mitarbeiter in der Produktion in der dritten Generation, aber nicht nur in der Produktion. Die Leute kommen gerne hierher. Wir sind der größte Arbeitgeber im Odenwaldkreis. Die Region lebt mit uns und wir für die Region. Und von daher denke ich, kann man schon sagen, es ist Patriotismus. Es ist aber auch klar, dass in einem Konzernumfeld auch die Ergebnisse, die Profitabilität wichtige Kriterien sind und an denen, mit denen arbeiten wir täglich, um den Mitarbeitern, die den Patriotismus haben und die Leistungsfähigkeit jeden Tag demonstrieren, gemeinsam auch die Ergebnisse zu erzielen, die uns den Glauben an die Zukunft geben.
Okay. Und bei diesen Ergebnissen, diesen wirtschaftlichen Kennzahlen, spielt da die Historie, die es hier am Standort gibt, eine Rolle? Ist das eine Art Verpflichtung auch, dass man sagt, wir sind schon so lange hier, wir wollen auch nochmal mindestens so lange hier bleiben? Oder ist das vielleicht auch eher ein Stück weit, ja, eine besondere Herausforderung? Ich will es jetzt nicht unbedingt Belastung nennen oder so.
Ich denke immer so nach dem Motto, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ja, und die Karten werden immer neu gemischt. Klar brauchen wir eine lange und eine ausdauernde Zukunftsperspektive und auch einen langen Atem. Ich kann mich jetzt nicht darauf festlegen, dass wir die nächsten 120 Jahre hier sein werden.
Okay, klar.
Ich habe es zwar den Mitarbeitern bei den Feierlichkeiten der 120 Jahre versprochen. Ich selbst werde es wahrscheinlich nicht erleben können.
Wird vielleicht auch für mich schwierig.
Es wird für uns alle, glaube ich, kompliziert. Aber wir schauen in dem Rhythmus nach vorne und arbeiten täglich daran, dass es hier keine Frage gibt über den Standort.
Okay, sehr gut. Dann haben wir das da nochmal. Dann vielleicht jetzt einen kurzen Schwenk zum Virtual Development Center. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Generell muss man ja auch immer wieder, unabhängig davon, dass es jetzt Pirelli eben mit diesem Development Center gemacht hat, in den Standort investieren, modernisieren, den aktuell halten. Können Sie uns da ungefähr eine grobe Richtung, eine Größenordnung nennen, in welchem Maßstab das hier am Standort in den vergangenen Jahren erfolgt ist?
Wenn wir über die Virtualisierung generell sprechen, denke ich, haben wir alle sehr starke Erfahrungen gemacht, was unser Telefon in den letzten 10 Jahren für eine Entwicklung mitgenommen hat. Ähnlich ist das hier auch in der industriellen Welt. Wir kommen aus einem System Industrie 4.0. Wir kommen aus einer Entwicklung, in der man Reifen entwickelt hat, zusammen mit dem Hersteller an einem Fahrzeug, im Learning by Doing gemäß einer Vorgabe der Erstausrüstung. Und heute mit der Investition in den virtuellen Entwicklungsprozess, sowohl virtuelles Fahrzeug als auch virtueller Reifen, indem wir plötzlich aus einem Produkt, das anfassbar ist, das schwarz ist, das rund ist und ein Loch hat, sprechen wir einfach von einem digitalen Zwilling. Ja, mhm. Und ein digitaler Zwilling, der sich innerhalb von Bruchteilen einer Minute in seinen Fähigkeiten verändern lässt, gibt uns die Chance, Geschwindigkeit aufzunehmen in der Entwicklung, Ressourcen zu sparen, weil auf dem Weg hin zu dem perfekten Produkt für das Automobil, für den wir den Reifen entwickeln, wir gemeinsam mit dem Astos-Rüster Simulationen machen können, ohne dabei uns aus unserem technischen, virtuellen Umfeld zu bewegen. Wir müssen nicht auf die Rennstrecke, wir müssen kein Auto anlassen, wir müssen auch keine Rohstoffe in ein Produkt bringen. Das gilt jetzt nicht nur für die Entwicklung eines Reifens, wir sehen ähnliche Dinge für die Fabrik. Alles zum Thema dem Einsatz der künstlichen Intelligenz, nicht nur in den technischen Bereichen, sondern auch in den Verwaltungsbereichen. Wir haben Maschinenprozesse virtuell abgebildet, machen auch virtuelle Trainings für unsere Mitarbeiter, die neu in die Prozesse kommen. Haben also ein Trainingscenter live in der Fabrik stehen. A, können wir uns selbst nicht davor verschließen und B, gibt uns das den Sprung in die Zukunft und die Geschwindigkeit, die wir brauchen, weiterhin erfolgreich zu sein.
Okay, das heißt, das Virtual Development Center ist im Prinzip für Sie auch einfach nur eine Art Fortsetzung der Strategie, die Sie ohnehin schon verfolgt haben, dass die Themen virtuelle Entwicklungsmöglichkeiten, KI und dergleichen sowieso schon präsent waren, kann man das so sagen?
Präsent, wenn wir von KI sprechen, sprechen wir die letzten 6 Monate sehr aktiv von KI. Davor waren sicher die Sprachregelungen anders. Man hat von Algorithmen gesprochen, von Data Science-Themen, von Digitalisierung. Heute hat das Thema KI eine andere Präsenz, eine andere Sichtbarkeit, eine weitere Verbreitung hin bis in den privaten Bereich. Bis in den schulischen Bereich, in die Universitäten. Dieses Thema hat uns vor 6 Monaten überfallen. Bis dato war es ein Expertenthema. Aber es ist, denke ich, selbstredend, dass ein Unternehmen wie Pirelli, das auf Innovation, Nachhaltigkeit, Performance, Wert legt, sich diesen Themen schon sehr, sehr früh angenommen hat. Und wir haben vor einigen Monaten auch ein IT-Center in Bari eröffnet, in dem wir uns mit diesen Themen sehr, sehr eng und sehr, sehr stark beschäftigen. Ja.
Okay. Hat der Boom, den die KI dann jetzt in den letzten 6 Monaten, wie Sie es angesprochen haben, den die erfahren hat, hatte der einen beschleunigenden Effekt irgendwie auf das Virtual Development Center oder war das gar nicht so sehr miteinander in Einklang, dass das jetzt irgendwie nochmal sich in welcher Form auch immer ausgemerkt hätte?
Das Virtual Development Center ist sicher nicht befeuert durch den Boom der KI, den wir vor 6 Monaten erlebt haben. Auch mit viel Überraschung, was da plötzlich alles zusätzlich möglich war. Das Virtual Development Center ist eine Konsequenz der Ausrichtung, die die ASOS-Rüstung hat, Dinge virtuell zu entwickeln. Und wir sind in dem Bereich sicher Vorreiter und ein geübter, gekonnter Mitspieler mit der deutschen ASOS-Rüstung.
Okay, das heißt, über das die Vorzüge, die Möglichkeiten des Virtual Development Center haben wir ja jetzt kurz gesprochen. Geht ja vor allen Dingen um die, dass man weniger Prototypen baut, Ressourceneinsparung, also was dann sowohl sich in finanzieller Hinsicht auswirkt, als auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit. Da, das war ja, glaube ich, auch ein Bestandteil, als Sie über das neue Virtual Development Center informiert haben, dass das auch ein wichtiger Baustein ist beim Erreichen Ihres Ziels einer nachhaltigeren Produktion bzw. CO2-neutrale Produktion bis 2030, meine ich mich richtig zu erinnern. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen, was da das Virtual Development Center macht, beziehungsweise das ist ja mit Sicherheit nicht der einzige Ansatz, das ist ja ein ganzheitliches Produkt, Nachhaltigkeit oder eine nachhaltige Produktion zu erreichen. Ist ja nichts, was man mit 2, 3 Stellschrauben relativ schnell hinbekommt.
Leider nein. Das ist ein großer, ein schwerwiegender und auch ein anstrengender Weg, den man da zurücklegen muss. Aber ich muss nochmal einspringen. Sie haben gesagt, dieses Virtual Development Center gibt uns wirtschaftliche Vorteile. Ja und nein. Es gibt uns auch Geschwindigkeit im Prozess. Es gibt uns die Möglichkeit, die Technologie für höhere Variabilität zu nutzen. Es gibt uns die Möglichkeit, Dinge auch zu simulieren, von denen wir heute noch gar nicht wussten, dass wir sie simulieren können, dass sie einen Einfluss haben auf unser Produkt. Das gibt uns diese virtuelle Welt. Also es ist keine wirtschaftliche Überlegung für eine virtuelle Entwicklung, sondern es ist eine technologische Entscheidung, in diese Richtung zu gehen. Und die Nebeneffekte der Nachhaltigkeit, der Geschwindigkeit, auch der Wirtschaftlichkeit, des Ressourceneinsatzes, die kommen damit. Also Technologie hilft uns, diese Dinge dann zu verbinden. CO2-Neutralität bis ins Jahr 2030 in der Stufe 1 und 2 ist ein Ziel, das Pirelli generell hat für all seine Aktivitäten. Für uns am Standort heißt das, ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das nicht nur auf die Produkte und die Inhalte der Produkte schaut, sondern auch auf die Form, wie wir Energie generieren und wie wir Energie verbrauchen. Ja, die grünste Energie ist die Energie, die wir erst gar nicht verbrauchen. Und mit diesem Konzept sind wir im Umfeld der Fabrik unterwegs und arbeiten an einem Langfristplan, um dann auch die Ziele für die Pirelli-Gruppe zu erfüllen, wie die gefordert sind. Das sind innerhalb der Reifenindustrie die ambitiösesten Ziele, die man zu diesem Thema finden kann. Mhm. Und das ist für uns nicht nur Auftrag, sondern das ist auch Obligo, diese zu erreichen.
Sehr schön. Lassen Sie uns noch mal kurz auf den Punkt eingehen. Sie hatten ja jetzt noch mal beim Virtual Development Center auch Faktoren genannt, die Sie jetzt durch diese Datenverarbeitung erkannt haben, dass die auch einen Einfluss auf Ihr Produkt, auf den Reifen haben, was vielleicht vorher gar nicht so offensichtlich war. Das finde ich nämlich einen ganz interessanten Punkt, dass ja, beziehungsweise nicht, dass es so ist, sondern eher die Frage an Sie, inwiefern eben durch diese großen Datenmengen, die da verarbeitet werden, die da zusammenkommen, auch potenziell neue Entwicklungsansätze, wenn man es so nennen möchte, entstehen, die eben über dieses andere hinausgehen, weil man Zusammenhänge erkennt, die vorher nicht so auf der Hand lagen.
Also ich denke, das ist was, mit dem wir uns heute neu beschäftigen, das wir heute neu sehen. Und ich mache jetzt mal einen ganz wilden Vergleich. Wenn Sie früher Ihre Hausfarbe gewählt haben, kam der Malermeister und hat Ihnen verschiedene Farben an die Hauswand gemalt. Ja? Konnten sich aber wahrscheinlich nicht 100% vorstellen, wie das ganze Haus damit aussieht. Ja? Heute können Sie diese Dinge virtuell abbilden und Sie können Ihr Haus mit Streifen oder mit Punkten bemalen. Dieses Thema ist, denke ich, der Möglichkeit, die es uns gibt, ohne Limits. Heute. Okay. Ja, es hängt nicht nur an der Vorstellungsfähigkeit des Menschen, sondern die künstliche Intelligenz hilft uns, große Datenmengen, so wie Sie sagen, zu verarbeiten und auch Zusammenhänge zu erkennen, die man so mit einzelnen Menschen und einzelnen Gehirnen hätte gar nicht abbilden können. Ja. Und wo das hingeht, wie weit wir das nutzen können, was uns das sagt, wie weit wir das auch in die Produktion, heißt einen virtuellen Produktionszwilling zu entwickeln, wie weit uns das noch bringt, das mag ich gar nicht abschätzen.
ist, glaube ich, auch ein sehr weites, sehr offenes Feld, auf dem auch nach wie vor eine große Dynamik herrscht. Also da tut sich, glaube ich, relativ viel.
Natürlich ist Virtualisierung auch ein Obligo im Sinne der Datensicherheit. Ja, auch dieses Thema, denke ich, darf man in dem Umfeld überhaupt nicht vergessen. Ja, Freiheit der Daten ist sicher eines, mit dem wir groß werden, mit dem meine Kinder groß werden. Aber für uns als Unternehmen ist es auch wichtig, mit diesen Daten A, sensibel und B, mit den richtigen Systemen der Sicherheit umzugehen, damit uns hier nichts entgeht oder irgendwas verlieren.
Ja. Auch das tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, auch weil es da ja Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit gibt, dass das zunimmt jetzt nicht nur in unserer Branche, sondern allgemein das Unternehmen oder auch öffentliche Infrastruktur da Ziel von potenziellen Angriffen wird. Eine Frage, die sich da nochmal so ein bisschen anschließt bei dem Virtual Development Center. Hauptsächlich wurde ja auch dann im Zuge der Pressemitteilung darüber gesprochen, dass es vor allen Dingen für die Erfüllung des Lastenhefts seitens der Automobilhersteller interessant ist. Mit den theoretischen Entwicklungspunkten, nenne ich sie mal, die jetzt dann darüber hinaus interessant sind, geht es ja aber dann eben nicht mehr nur um die Erstausrüstung, sondern allgemein um die Reifenentwicklung, die Potenziale dadurch erfährt.
Also ich denke, die virtuelle Entwicklung, die man natürlich maßgeblich mit der Erstausrüstung macht, und wir haben das Konzept des Perfect Fits, heißt für das Automobilmodell, das wir mit der Automobilindustrie entwickeln. Für uns in Bezug auf den Reifen arbeiten wir für den perfekten Fit an dem Auto. Man spricht von markierten Reifen, die genau zu diesem Automodell passen, das sie dann als Kunde kaufen. Es ist natürlich selbstredend, dass die Erfahrung, die wir aufgrund eines Lastenhefts, einer technologischen Anforderung für die Erstausrüstung entwickeln, sicher auch in die Reifen, die für den Ersatzmarkt zur Verfügung stehen, weitergeben. Aber unsere markierten Reifen sind in der gleichen Form, so wie sie für die Erstausrüstung zur Verfügung stehen, auch im Ersatzmarkt für egal welches Automobilmodell, mit dem wir zusammenarbeiten, verfügbar.
Ja, dann lassen Sie uns vielleicht jetzt so gegen Ende nochmal einen kurzen Schwenk machen. Wir haben ja jetzt ein bisschen über die Rolle von Preuberg als Produktionsstandort im Pirelli-Konzern gesprochen. Vielleicht jetzt mal eher noch einen Blick auf die Rolle von Pirelli in der Region hier als Arbeitgeber in Preuberg. Sie haben es angesprochen, einer der größten, wenn nicht der größte Arbeitgeber im Odenwald. Da ist ja dann das Thema Arbeitskräfte finden auch ein allgegenwärtiges in der Branche. Ist das was für Sie jetzt speziell hier am Standort auch sich bemerkbar macht, dass es schwieriger wird, Fachkräfte, egal welcher Art, zu finden?
Wir sind im Odenwaldkreis der größte Arbeitgeber. Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass der Odenwaldkreis jetzt nicht der bevölkerungsstärkste Kreis ist, den man in Deutschland finden kann. Ja? Aber der größte, wichtigste Arbeitgeber zu sein, ist für uns auch eine Verpflichtung, die Fachkräfte, die wir brauchen, hier aus der Region zu rekrutieren. Wir haben permanent am Standort 130 Auszubildende. Wenn ich von Auszubildenden spreche, spreche ich von den klassischen Ausbildungsberufen, aber auch von BA-Studenten. Wir haben eine, ich nehme jetzt eine Zahl, 99,9%ige Übernahmesicherheit in diesem Bereich. Wir bilden unsere Fachkräfte damit selbst aus und generieren natürlich damit auch die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Zusätzlich haben wir natürlich mit unserem Markennamen auch eine Strahlkraft in die Bewerber im Umfeld. Ja. Ich werde nicht sagen, dass wir kein Thema mit Fachkräften und Fachkräftenverfügbarkeit haben, weil das ist ein generelles Thema, mit dem wir uns in Deutschland auseinandersetzen müssen. Aber aufgrund der Kombination eigener Ausbildung, Strahlkraft der Marke, Innovationsfähigkeit, Nähe auch in einer Region, ja, wir sind im Odenwald, aber auch die Region Frankfurt ist nicht weit entfernt, und die neuen Systeme auch in der Arbeitswelt mit Smart Working oder Home Office, nennen Sie es, wie Sie es mögen, geben uns die Möglichkeit, als Arbeitgeber so interessant zu sein, dass wir es uns jetzt keine schlaflosen Nächte bereitet.
Das ist mit Sicherheit gut. Ich glaube, das ist auch eine ja durchaus privilegierte Position, weil es vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der da größere Probleme hat.
Darf ich Sie unterbrechen?
Natürlich.
Wir schlafen gut, weil wir wissen, dass wir die richtige Aktion machen, dass wir präsent sind, dass wir darüber sprechen, wer wir sind, was wir tun, wo wir sind, wo wir hinwollen. Aber es ist nicht so, dass uns die Leute in der Schlange vor der Haustür stehen. Also ja, wir müssen uns dem Problem stellen, aber das Problem haben nicht nur wir, das haben alle, egal in welcher Industrie sie unterwegs sind. Aber Sie müssen die richtige Aktion machen und auf sich selbst vertrauen.
Ja. Mit Aktion meinen Sie dann auch einfach, was die Vernetzung mit der Gemeinde angeht, mit dass man sich als Ausbilder auch präsentiert, als sich nicht einfach nur darauf verlässt, wir haben eine Strahlkraft, wir sind der größte Arbeitgeber, entsprechend sind wir bekannt, sondern schon auch noch ein bisschen mehr proaktiv.
Vor 20 Jahren stand die Schlange vor der Haustür. Heute müssen wir dafür arbeiten, damit die Schlange vor der Haustür da bleibt oder größer wird, okay, und wir eine größere Auswahl haben. Das war, denke ich, in der Vergangenheit so nicht gegeben.
Ja. Ja, dann lassen Sie uns in dem Zuge vielleicht nochmal auf einen Punkt eingehen, den Sie vorhin auch schon ein bisschen genannt haben. Das Thema Identifikation. Sie haben ja angesprochen, dass es die Situation gibt in der Belegschaft, dass einige Leute auch einfach schon sehr lange im Konzern sind. Ich weiß nicht, inwiefern da auch gegebenenfalls Leute sind, deren Eltern, andere Familienmitglieder hier auch arbeiten. Wie wichtig ist denn dieser Faktor Identifikation dann auch? Und vielleicht darauf aufbauend, kann man den irgendwie fördern?
Ja, wir haben ganz viele Kinder und Kindeskinder im Unternehmen, egal in welchen Bereichen. Es ist manchmal verwunderlich, wie viel Gleichnamige wir im Unternehmen haben. Das ist für Leute, die nicht aus dem Odenwaldkreis kommen oder von extern, von anderen Unternehmen kommen, eine sehr interessante Erfahrung. Wenn Sie uns in der Mitte durchschneiden, läuft bei uns Pirelli-Blut aus den Adern. Ja? Und das ist das, was wir mit der Identifikation machen. Das ist jetzt nicht nur für den deutschen Standort, das ist was, was Sie im Konzern oder im Unternehmen in jedem Land erleben. Ja? Gummi klebt ist einer dieser Parolen, die man hat.
Habe ich auch schon
einmal gehört. Und einmal den Duft des Kautschuks gerochen zu haben, die Emotionalität, die Zukunftsfähigkeit, die Innovation des Unternehmens gespürt zu haben, hilft uns, diese Identifikation aufrechtzuerhalten. Das reicht nicht. Natürlich brauchen Sie interessante Arbeitsplätze, moderne Formen der Arbeit, die mit Wellbeing, Work-Life-Balance in irgendeiner Form in der Harmonie stehen. Ihr Paket muss natürlich auch stimmen. Ja? Und all diese Elemente der Kollegialität, des Miteinander, der Kommunikation, die helfen, diese Identifikation aufrechtzuerhalten und das Blut weiter rot zu färben.
Das ist doch ein sehr, sehr schönes Bild, das Sie da, glaube ich, jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern gemalt haben. Wenn das stimmt, ich meine, ich hätte gesehen, ungefähr 2500 Beschäftigte gibt es hier. Ja, dann jetzt mit dem Virtual Development Center auch zunehmend mehr Ingenieurinnen, Ingenieure in der Entwicklung. Vielleicht lassen Sie uns jetzt tatsächlich so zum Ende nochmal auf ein paar Zahlen vom Standort gucken. Wie viele Reifen werden denn ungefähr hier produziert? Wissen Sie das? Können Sie mir das sagen? Dürfen Sie mir das sagen?
Merken Sie sich mal die Zahl 7. Ja? Und hinter der 7 steht 1 Million. Ja? Und in diesem Umfeld zwischen PKW und Motorradreifen bewegen wir uns hier am Standort. Sie haben recht, 2500 Mitarbeiter in der Pirelli Deutschland. Es kommen nochmal plus minus 500 dazu, wenn wir über unsere Reifen-Retail-Gesellschaft, die Driver, die in Deutschland an 80 Standorten aktiv ist, sprechen, mit der wir Flotten bedienen, Service für den Endkunden machen. Wir sind gute 3000 Mitarbeiter.
Ja. Okay, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt über die Pirelli-Mannschaft gesprochen, über den Standort hier, über die Kapazitäten. Sie haben jetzt das Virtual Development Center eingeweiht, das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ein kontinuierlicher Prozess ist, an dem weitergearbeitet wird. Gibt es dann jetzt trotzdem so einen Punkt, wo Sie sehen, ja, wir sind gut aufgestellt mit den Voraussetzungen, die wir haben, aber in absehbarer Zukunft gibt es noch ein Thema, dem wir uns dringend annehmen müssen oder was perspektivisch für uns noch eine, ja, vielleicht auch Herausforderung darstellt?
Wenn wir jetzt einfach mal 4 Jahre zurückgehen, haben wir uns Herausforderungen im Jahr 2020 gestellt, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Ja, und ich möchte jetzt nicht über die schwierige Zeit sprechen, die wir 2020 hatten, die nachgewirkt hat in 2021, die geopolitischen Themen, die wir dann im Anschluss bekommen haben, die Lieferschwierigkeiten, die wir heute sehen, egal wo wir hinschauen. Ich denke, wir müssen uns mit all diesen Themen beschäftigen, die uns in den Rahmenbedingungen, und da kommen auch gesetzliche Rahmenbedingungen dazu, auferlegt werden. Wir haben aber ein gutes, solides Training gehabt in den letzten 4 Jahren, ja, und sind auf Überraschungen gut vorbereitet gewesen.
Eine Art Crashkurs wahrscheinlich.
Ja, Wir haben innerhalb der Gruppe, innerhalb Europas ein Konzept des Local für Local. Da müssen wir, denke ich, den Fokus weiterhin draufhalten. Wir müssen die Themen, die wir heute schon auf der Agenda haben, und da ist das Thema Nachhaltigkeit eines der großen Themen, in 360 Grad, also jetzt nicht nur, wenn ich sage, ich brauche das Produkt, das nachhaltig ist, ich brauche den Standort, der nachhaltig ist, ich brauche ganz viele weitere Elemente, da gehört das, der Faktor Mensch auch mit dazu, Nachhaltigkeit im Umgang mit unseren Kolleginnen und Kollegen, Nachhaltigkeit im Umgang auch mit der Region, im Einklang mit den Dingen, die uns mit der Natur in die Verantwortung bringen. Die Themen sind so groß, glaube ich, im Moment auf meiner Agenda nichts anderes braucht.
Okay, das heißt aber ja auch, dass einfach eine gewisse Flexibilität nicht schadet, wenn man eine gewisse Adaptionsfähigkeit an den Tag legt, um auf Sachen, die man jetzt, wie die Sache, die Sie jetzt angesprochen haben vor 4 Jahren, einfach nicht damit rechnen kann und dann plötzlich ganz schnell reagieren muss, dass das auch irgendwie eine wichtige Voraussetzung ist.
Natürlich, eine gewisse Beweglichkeit, ja, eine Agilität, die nicht nur in der physischen Agilität, sondern auch in der mentalen Agilität notwendig ist, die legen wir an den Tag. Darüber hinaus haben wir dieses Thema schon angesprochen mit der Emotion, mit der Liebe zu unserem Unternehmen. Wir haben als Unternehmen den Vorteil, dass wir klein sind. Wir sind in der Reifenindustrie ein kleiner Spieler, ein agiler Spieler, ein innovativer Spieler und wir sind italienisch. Ja. Das heißt eine ganze Menge.
Also ich würde uns ungern mit so einem offenen Ende aufhören. Können Sie dieses Italienisch sein irgendwie dann noch ein bisschen ausführen, wie sich das niederschlägt? Oder war das jetzt bewusst als Interpretationsaufgabe an Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht?
Das war sicher auch so ein bisschen als Interpretationsaufgabe an die Zuhörer gegeben. Aber was macht uns italienisch? Ja, uns macht die Lebensfreude italienisch, der Hang zur Perfektion, große Künstler. Wir kennen ganz viele italienische große Künstler. Gehen Sie in die italienische Küche, gehen Sie in die italienische Mode, gehen Sie in die italienische Kultur, gehen Sie in die Schönheit der Städte. Wenn Sie all das verbinden mit unserem Produkt, dann fällt mir nur noch Motorsport dazu ein.
Und das ist ja definitiv auch ein essentieller Bestandteil der Pirelli-DNA, wenn man das so sagen kann.
So würde ich das unterstreichen. Ja, und Sie kommen jetzt von Automotive Inside und wir haben Automotive Inside.
Das ist doch eine schöne Verknüpfung jetzt, dass wir das nochmal dargestellt haben. Ja, ich hoffe jetzt mit der Podcast-Folge hier, die hat den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen, der Standort Pirelli auch als Unternehmen, als Kultur auch, wurde ein Stück weit erlebbar. Der Herr Meier hat uns sehr viele interessante Dinge erzählt, wofür ich ihm hier nochmal ganz herzlich danke, dass er das möglich gemacht hat, dass wir hier nach Breuberg kommen konnten und durften. Und ja, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen unterwegs sein, uns folgen. In Kürze kommt auch ein Beitrag, ein Artikel zu meinem Besuch hier in Breuberg mit dem einen oder anderen Zitat von dem Herrn Meier. Die Podcast-Folge habt ihr ja jetzt gehört. Und ja, das war's. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder hier. Macht es gut. Bis dahin.